Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Herzlich willkommen. Politische Vereinbarungen mit islamistischen Terroristen galten international jahrelang als Tabu, doch das hat sich nicht nur in Afghanistan gewandelt. Auch in Mali geht die Führung nun einen Schritt auf die Islamisten zu. Unser erstes Thema. Die Terrormiliz der Lord's Resistance Army ist heute kein militärischer Machtfaktor in Uganda mehr, doch die juristische Aufarbeitung ihrer Verbrechen läuft trotzdem schleppend. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag wird in diesem Zusammenhang jetzt ein wichtiges Urteil fällen. Außerdem in dieser Sendung Pestizide als letzte Hoffnung gegen die Heuschreckenplage in Pakistan und 30 Jahre nach dem Ende der Pinochet-Diktatur in Chile, ein Land zwischen Aufarbeitung und Protest. Es war ein deutliches Signal von Emmanuel Macron wenige Tage vor Weihnachten. Obwohl die Proteste gegen französische Soldaten in der lokalen Bevölkerung wachsen, wird Paris den Militäreinsatz gegen dschihadistische Terrormilizen in der Sahelzone fortsetzen.
Barkhane ist eine Mission essentielle für die France.
Die Operation Barkhane ist wichtig für Frankreich. Wir werden weiter kämpfen gegen die Terroristen mit unseren europäischen und mit den afrikanischen Partnern.
Nos partenaires européens et internationaux.
Staatspräsident Macron bei einem Besuch in Westafrika vor wenigen Wochen. Was das in der Praxis bedeutet, hat Paris im Februar deutlich gemacht. 600 zusätzliche französische Soldaten erhielten ihren Marschbefehl in die Kriegsregion. Und doch, auch mit militärischer Unterstützung aus dem Ausland gelingt es Mali bislang nicht, die Sicherheitslage im Land entscheidend zu verbessern. Kein Wunder also, dass der malische Präsident nach Alternativen sucht. Gespräche mit den Dschihadisten zum Beispiel. Dunja Sadaki über einen Sinneswandel mit Konsequenzen.
Strategiewechsel in Mali. Lange Zeit hat Malis Präsident Ibrahim Boubacar Keita Verhandlungen mit den Dschihadisten im Land kategorisch ausgeschlossen. In einem Interview Mitte Februar mit dem französischen Radiosender RFI überraschte er und gab das erste Mal zu, Malis Regierung versuche in Kontakt mit Dschihadisten zu treten. Es ist meine Pflicht und die Mission, jedmöglichen Raum zu schaffen und alles Mögliche zu versuchen, damit wir eine Art Frieden erreichen können. Denn die Zahl der Toten im Sahel wächst exponentiell. Ich glaube, es ist Zeit, bestimmte Wege zu gehen. Denn obwohl in Mali tausende nationale und internationale Soldaten im Antiterroreinsatz operieren, hat sich die Sicherheitslage in den vergangenen Jahren verschlechtert. Der blutige Konflikt frisst sich vom Norden des Landes, wo er vor gut 8 Jahren begann, ins Landesinnere. Der Terror breitet sich mittlerweile auch auf Nachbarstaaten aus. In den vergangenen 3 Jahren hat sich in Mali, Burkina Faso und Niger die Zahl der Opfer von Angriffen bewaffneter Gruppen verfünffacht. Militärischer Erfolg hat sich bisher aber nicht eingestellt. Bereits in der Vergangenheit hatten Konfliktforscher als auch Oppositionspolitiker und Parteikollegen des malischen Präsidenten dazu geraten, den Dialog mit den Dschihadisten zu eröffnen. Jetzt scheint Malis Präsident diesen Schritt zu gehen. In der Hauptstadt Bamako wurde die Nachricht von Präsident Keita mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Schuldirektor Mohamed Ack hofft durch einen Dialog zum Beispiel auf Waffenstillstand. Angesichts der Lage in Mali, die sich von Tag zu Tag verschlechtert, könnten Verhandlungen ein guter Weg sein, wenn auch nur, um die Situation zu beruhigen. Die Lage hat sich in den vergangenen 3 bis 4 Monaten zugespitzt. Der Präsident ist ein verantwortungsvoller Mann. Er wird nicht um jeden Preis verhandeln. Andere wie Händlerin Fatoumata Cissé sind dagegen skeptisch. Die malische Bevölkerung, die zu Verhandlungen mit den Dschihadisten Ja sagt, ist dieselbe Bevölkerung, die niemals akzeptieren wird, was diese Leute fordern, denn sie fordern nur die Scharia. Mali ist ein laizistischer Staat. Wollen wir unsere Sicherheit bewusst in die Hände dieser Dschihadisten legen? Unmöglich. Wir sollten damit keine Zeit verschwenden. Und auch Student Ibrahim Diko hat Bedenken. Ich halte das nicht für unmöglich, aber man muss auch die internationale Gemeinschaft im Hinterkopf behalten. Werden die Franzosen, die MINUSMA, die auf unserem Boden stationiert ist, das akzeptieren? An der 12.000 Mann starken UN-Stabilisierungsmission MINUSMA ist auch die deutsche Bundeswehr mit rund 1.500 Soldaten beteiligt und bildet im Rahmen einer europäischen Trainingsmission malische Truppen aus. Die MINUSMA gilt bis heute als die gefährlichste Blauhelm-Mission weltweit. Der malische Sicherheitsexperte Abdrahman Alpha sagt, militärisch sei in Mali der Konflikt nicht mehr zu gewinnen. Die erste Alternative war der Krieg. Und die Erfahrungen haben uns gezeigt, der Krieg löst das Problem nicht. Denn wenn Sie sich die zahlreichen Toten angucken, immer auf der Seite der Armee, immer auf der Seite der Zivilisten und nicht auf der Dschihadisten, naja, wenn eine Strategie nicht funktioniert, muss man sie eben ändern. Es sind Malier. Ich finde es richtig, sie zu fragen, was sie wollen, aber nicht um jeden Preis. Über welche Punkte Malis Regierung konkret mit den Dschihadisten verhandeln könnte, bleibt unklar. Erste Schritte für eine Annäherung mit dem rebellischen Norden sind getan. Anfang März reiste Malis Premierminister Boubou Cissé in die nordöstliche Stadt Kidal. Kidal war einst eine Rebellenhochburg. Nach gut 8 Jahren Konflikt kehrte nun auch wieder die malische Armee in die Stadt zurück. Heute wird sie von Ex-Tuareg-Rebellen kontrolliert, deren Führung nun Malis Premier empfing, auch ein Teil des Friedenspaktes. Mehr Autonomie, Dezentralisierung und ein Staat, der seinen hoheitlichen Aufgaben auch nachkommt. Das könnte eine Lösung sein, sagt Sicherheitsexperte Abdrahman Alpha. Ob sich die ideologischen Hardliner unter den Dschihadisten darauf einigen können, ist fraglich. Präsident Ibrahim Boubacar Keita betonte: Ich bin nicht naiv. Die befehlen, in eine Moschee zu gehen, um sich in der Mitte der Gläubigen in die Luft zu sprengen, haben nicht meine Wertschätzung. Und das weiß jeder. Schon seit längerem gibt es umstrittene Angebote an ehemalige Rebellen, in die malische Armee eingegliedert zu werden. Denn für viele der bewaffneten Kämpfer geht es laut Befragungen um die wirtschaftliche Existenz und nicht um islamistische Ideologie. Für viele Menschen, gerade im Norden Malis, ist der Staat weder sichtbar noch de facto vorhanden. Bildung, Gesundheit, von Sicherheit ganz zu schweigen. In diese Lücke treten oftmals islamistische Gruppen und haben staatsähnliche Strukturen aufgebaut, zum Beispiel über Koranschulen. Sicherheitsexperten sagen aber, solange der malische Staat an diesen Problemen nicht arbeitet, bleibt ein Frieden noch in weiter Ferne.
Können Verhandlungen mit den Islamisten Mali den Frieden bringen? Das war ein Beitrag von Dunja Sadaki. Sie sind in den Krieg gezogen, um in Zentralafrika einen christlichen Gottesstaat zu errichten. Die Kämpfer der Lord's Resistance Army unter ihrem Führer Joseph Kony. Ab 1987 terrorisierten sie plündernd, mordend und brandschatzend eine ganze Region. Rund 100.000 Menschen verloren dabei ihr Leben. Getötet wurden viele von ihnen von sogenannten Kindersoldaten, die von den Rebellen häufig auf dem Schulweg entführt und später militärisch gedrillt wurden. Zehntausende Kinder wurden auf diese Weise verschleppt und zu Kampfmaschinen gemacht. Die Grenzen zwischen Opfern und Tätern sind dabei bisweilen fließend, was die juristische Aufarbeitung vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gezeigt hat. Dort geht der Prozess gegen den Kony-Stellvertreter Dominic Ongwen zu Ende, eine zentrale Figur innerhalb der Terrormiliz und früher selbst Kindersoldat. Elsbeth Breuer und Min Thu Tran über eine afrikanische Tragödie.
Walter erinnert sich noch gut an den 19. Mai 2004.
Hier, unter diesem Mangobaum, haben sie so viele getötet. Andere haben sie in die Hütten mit Grasdächern eingesperrt und sie angezündet. Vorher haben sie noch Essen aus den Häusern gestohlen und es nach draußen geschafft. Es wurde geplündert.
Walter kommt aus dem Dorf Lukodi im Norden Ugandas. Der Angriff am 19. Mai 2004 geht auf das Konto der Terrormiliz Lord's Resistance Army. Dort entführten, folterten und ermordeten sie Zivilisten. Mindestens 69 Menschen starben. Angeklagt für diese Verbrechen ist Dominic Ongwen. Man wirft ihm vor, als Kommandant Angriffe auf 4 Flüchtlingscamps in Norduganda befehligt zu haben. Es ist einer der größten Prozesse am Internationalen Strafgerichtshof. Insgesamt 70 Anklagepunkte umfasst die Liste.
Attacks against civilian population as such as a war crime.
Angriffe gegen die Zivilbevölkerung als Kriegsverbrechen. Mord als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als Kriegsverbrechen. Folter als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als Kriegsverbrechen. Versklavung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Enslavement as a crime against humanity.
Besonders ein Anklagepunkt macht den Prozess gegen Dominic Ongwen zu einem außerordentlichen Fall. Er soll Kinder als Soldaten rekrutiert haben. Ein Verbrechen, dem er selbst zum Opfer fiel. Als Schuljunge wurde er Ende der 80er Jahre von der Terrormiliz entführt. Ein ehemaliger Kindersoldat auf der Anklagebank. Opfer und Täter zugleich. Das hat es am Internationalen Strafgerichtshof noch nie gegeben. Kritik am Verfahren weist die Chefanklägerin Fatou Bensouda zurück. Dass jemand selbst Opfer war, ist keine Ausrede, um andere zu Opfern zu machen, sagt sie.
This court will not decide his goodness or badness.
Dieses Gericht wird nicht entscheiden, ob Dominic Ongwen gut oder böse ist. Auch nicht, ob er Mitleid verdient. Sondern ob er sich der Verbrechen schuldig gemacht hat, die er als Erwachsener begangen hat und für die er hier angeklagt ist.
Ongwen ist im Uganda der 80er Jahre aufgewachsen, im Norden des Landes. Einer Zeit, die geprägt ist von der Angst vor der Lord's Resistance Army, einer christlichen Miliz, die Uganda jahrzehntelang terrorisiert hat. Zur Strategie der LRA gehörte es, Kinder zu entführen. Sie galten als manipulierbarer als Erwachsene.
Ich kann mich erinnern, dass Dominic auf dem Schulweg entführt wurde mit seinem Onkel und meinem älteren Bruder. Mein Bruder konnte fliehen und der Onkel später auch. Aber er war noch so jung, blieb im Busch.
Sagt Ongwens Cousine Lily Atong. Dominic Ongwen lernte wie viele andere Kindersoldaten den Umgang mit Waffen. Später musste er im Kampf töten. Und er sah, was mit denen passiert, die versuchten zu fliehen, erzählt sein Anwalt Crispus Ayena Odongo.
They were told to kill.
Mein Mandant hat mir erzählt, dass sie einen ihrer Kameraden töten mussten, der fliehen wollte. Sie mussten ihn ausweiden und seine Organe rausnehmen. Und dann mussten sie sie an einen Mangobaum knoten und als das Blut heruntertropfte, mussten sie sich unter diesen Baum setzen und essen.
And as it dripped, they were told to eat under that mango tree.
Der damalige Anführer der Rebellen, Joseph Kony, wird als eine Art Messias verehrt. Dominic Ongwen konnte seine Gunst gewinnen, stieg in der Terrormiliz rasch auf und wurde irgendwann zur rechten Hand Joseph Konys. Sein ehemaliger Bodyguard erinnert sich an die Kämpfe unter Ongwens Führung.
Woran ich mich erinnere, ist, wir knien uns nicht hin, wir legen uns nicht nieder. Nein, wir rennen einfach zu den Baracken. Und er führte uns an. Er war an vorderster Front.
Bis heute ist umstritten, ob Ongwen aus eigenem Antrieb handelte oder Befehle befolgte. Für die Anklage steht fest, als Kommandant traf er seine eigenen Entscheidungen. Und er stieg deshalb so rasch auf, weil er Gräueltaten verübte. Die Verteidiger argumentieren, dass die Gewalterfahrungen und Traumata bei Ongwen zu psychischen Problemen wie Depressionen und Dissoziation geführt haben. Außerdem habe er ständig geglaubt, der Anführer der LRA könnte ihn aus der Ferne bestrafen. Der Strafrechtsexperte Professor Christoph Safferling von der Uni Erlangen-Nürnberg hält es für möglich, dass Ongwens Vergangenheit als Kindersoldat seine Strafe milde ausfallen lässt.
In der Regel wird das eben im Rahmen der Strafwürdigung dann ganz genau analysiert, welche Aspekte auch der Persönlichkeit die Schuld, die der Täter auf sich geladen hat, ausmachen. Und eine Zwangssituation oder eben auch das jugendliche Alter, das sind Aspekte, die Auswirkungen auf die Strafzumessung haben werden.
2015 wurde Dominic Ongwen in der Zentralafrikanischen Republik aufgegriffen. Im Gegensatz zu vielen tausenden LRA-Kämpfern erhielt Ongwen keine Amnestie, da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er wurde an den Internationalen Strafgerichtshof nach Den Haag ausgeliefert. Seit über 3 Jahren läuft der Prozess jetzt schon. Wird er Warlords und Diktatoren davon abhalten, Kindersoldaten zu rekrutieren? Zumindest teilweise können solche Verfahren abschreckend wirken, glaubt Professor Safferling.
Ihr Straftäter der Welt könnt euch nicht sicher sein, dass nicht doch irgendwann ein internationaler Strafgerichtshof oder vielleicht auch eine nationale Strafjustiz euer habhaft wird und entsprechend euch verurteilt. Wir sind doch auf dem Weg dahin, Signale zu senden, dass früher oder später vielleicht eben doch eine Strafverfolgung stattfindet.
Selbst wenn Ong Wen verurteilt werden sollte. Professor Safferling rechnet nicht mit einer Welle an Prozessen gegen ehemalige Kindersoldaten. Mit einem Urteil rechnet man in Den Haag gegen Ende des Jahres.
Der Kindersoldatenprozess gegen Dominic Ong Wen in Den Haag, Minthu Tran und Elsbeth Breuer berichteten. Joseph Kony, der Führer der LRA, ist übrigens trotz internationalem Haftbefehl weiter flüchtig. Wie Heuschrecken Schwärme die Lebensgrundlage der Menschen zerstören, hat schon die Bibel beschrieben. Doch auch mehr als 10.000 Jahre später verbreiten die bis zu 9 cm großen Insekten Angst und Schrecken. Schwärme von bis zu 80 Millionen Heuschrecken können an einem Tag dieselbe Menge an Nahrung zu sich nehmen wie 35.000 Menschen. Anders als in der Bibel sind aktuell allerdings weniger die Staaten Nordafrikas betroffen, sondern die sogenannte Ostregion. Das Horn von Afrika zählt dazu, aber auch Indien und Pakistan. Von Millionen Hungertoten warnt der deutsche Entwicklungsminister. Die Zeit zur Bekämpfung ist jedenfalls knapp, denn im April kommt die nächste Heuschreckengeneration zur Welt. Silke Dietrich über einen Wettlauf gegen die Zeit.
Fliegende Terroristen, so bezeichnen indische Medien die Heuschrecken, die seit Monaten über Pakistan und Indien herziehen. Mit dem richtigen Rückenwind können die Tiere bis zu 200 Kilometer am Tag zurücklegen. Sie seien nicht nur sehr schnell gewesen, sondern auch unzählige auf einmal, erzählt die Bauersfrau Ravia Bibi. Ein Kamerateam der Nachrichtenagentur Reuters hat sie in einem Dorf im Osten von Pakistan interviewt. Diese Heuschrecken haben ja alles vernichtet. Unsere komplette Ernte ist hinüber, erzählt sie. Wir sind sehr arm. Wir haben keine Ahnung, wo wir unsere nächste Mahlzeit herbekommen sollen. Hier ist keiner hergekommen, um uns zu helfen. Der Minister für Lebensmittelsicherheit in Pakistan sagte vor einigen Wochen, eine so heftige Plage habe das Land noch nie gesehen. Die Heuschreckenschwärme sind zunächst durch den Südwesten des Landes gezogen und sind dann einmal quer über das Land bis in den Nordosten vorgedrungen. Die Lage sei völlig außer Kontrolle geraten. Die Regierung in Pakistan hatte deswegen schon Anfang des Jahres den Notstand ausgerufen. Sie will jetzt zusätzliche Lager mit Getreidevorräten errichten, damit die Menschen in Pakistan ausreichend versorgt werden können. Außerdem sollen die Bauern entlastet werden. Die Regierung will die Darlehen abschreiben, die die Landwirte bei den Banken aufgenommen haben. Derzeit aber haben viele Bauern noch mit den Heuschrecken direkt zu kämpfen. Sie hauen auf Töpfe oder versuchen mit selbstgebastelten Netzen, die Tiere zu verscheuchen. Dort, wo die Heuschrecken schon wieder weg sind, hätten sie fast nichts mehr übrig gelassen, sagt der Bauer Shabir Kuli. Unser Essen, unser gesamtes Getreide, einfach alles weg. Das Futter für unser Vieh komplett weg. Diese Heuschrecken haben einfach alles aufgefressen. Ein durchschnittlicher Heuschreckenschwarm könne täglich mindestens so viel vertilgen wie 2500 Menschen, sagen Experten. Denn eine Heuschrecke alleine verzehrt täglich ihr eigenes Gewicht. Mindestens 20% der Ernte in Pakistan sei bislang schon zerstört, heißt es von den Behörden. Medien hatten berichtet, dass rund 100.000 Enten aus China nach Pakistan gebracht werden sollten, um die Heuschrecken zu vertilgen. Aber dafür ist das Land zu trocken. Die Enten aus China könnten in Pakistan nicht überleben. Das Mittel der Wahl sind nun Pestizide, die Helfer aus Hubschraubern über die Felder sprühen. Bei Shakil Ahmed im Osten von Pakistan waren die Helferteams schon unterwegs. Die Regierung hat hier schon Pestizide versprühen lassen, aber die Heuschrecken vermehren sich ja schon bald. Gerade ist Brutsaison und diese Tiere können sich überall vermehren, auf dem Boden oder auf den Pflanzen selbst. Ein einziger Schwarm kann aus fast 1 Milliarde einzelnen Heuschrecken bestehen. Forscher aus Pakistan sagen, es würde sich um einen natürlichen Zyklus handeln. Die Heuschrecken würden in Dekaden immer mal wieder zu Plagen werden. Aber dieses Mal hätte auch die Erderwärmung eine Rolle gespielt. Dennoch werfen Forscher der Regierung vor, sie habe viel zu spät gehandelt. Schon letztes Jahr im Juni waren unzählige Heuschrecken aus dem Iran nach Pakistan geflogen. In der Regel leben die Tiere nur 3 Monate. Aber Wissenschaftler befürchten nun, dass die neue Brut bis zu 20 Mal größer sein könnte. Daher sei es dringend notwendig, nun eine große Menge an Pestiziden zu versprühen, in der Hoffnung, dass diese das Ausbrüten neuer Insekten stoppen werden.
Hierzulande in der Kritik, aber in Pakistan die letzte Lebensversicherung. Mit Pestiziden will das Land die Heuschreckenplage unter Kontrolle bekommen. Sie hatten einen Beitrag von Silke Dietrich. Der 11. März 1990 markierte das Ende einer blutigen Ära für Chile. Mit dem Rücktritt von Diktator Augusto Pinochet konnte sich das Land aufmachen in eine demokratische Zukunft. Auch wenn Pinochet als Oberbefehlshaber des chilenischen Heeres und Senator auf Lebenszeit noch viele Jahre politischen Einfluss hatte. Es war also kein radikaler Wandel vor 30 Jahren in Chile. Was auch daran zu sehen ist, dass ein Amnestiegesetz bis heute die Täter vor strafrechtlicher Verfolgung schützt. Zudem sind die politischen Ideen des Diktators bis heute fest im System verankert. Gesundheits- und Bildungssystem, aber auch die Rentenversicherungen sind weitgehend privatisiert. Doch der Widerstand dagegen wächst. Nach monatelangen Protesten will das Land mit einer neuen Verfassung weiteren Ballast der Pinochet-Zeit abwerfen. Felix Wellisch über Protest und Aufarbeitung in Chile.
Ein paar Schritte vom Regierungspalast in Chiles Hauptstadt Santiago liegt die Calle Londres. Es ist eine idyllische Pflastersteingasse, doch hinter der Hausnummer 38 befindet sich die ehemalige Folterkammer der Militärdiktatur. Erika Hennings öffnet die schwere Holztüre. Die Frau mit den schwarzen Locken ist Vorsitzende der heutigen Gedenkstätte. 1974 wurde sie als Gefangene hierher verschleppt, zusammen mit ihrem Mann Alfonso Chanfro.
Als ich hier ankam, sah ich 50, 100 Leute mit Augenbinden. Und da war mir schon klar, was hier passiert. Sie haben mich direkt nach oben gebracht. Und dort sah ich, wie sie Alfonso folterten.
Die beiden sind damals Anfang 20 und Teil der Widerstandsgruppe MIR, der sogenannten Bewegung der revolutionären Linken. Viele ihrer Gefährten werden schon in den ersten Monaten nach dem Putsch verhaftet oder ermordet. Nach 13 Tagen in Londres nehmen die Wächter Alfonso Chanfro mit. Es ist das letzte Mal, dass Hennings ihren Mann sieht.
Ich weiß bis heute nicht, ob sie ihn ins Meer geworfen oder irgendwo begraben haben.
Über 3000 Menschen wurden während der Diktatur ermordet oder verschwanden spurlos. Fast 40.000 wurden gefoltert. Für diese Verbrechen säßen nur etwa 100 Personen im Gefängnis, sagt Hennings. Es fehle bis heute Aufklärung und Gerechtigkeit. Und nicht nur das, die Proteste, die Chile seit Oktober vergangenen Jahres erschüttern, seien letztlich eine Folge der Diktatur. Obwohl die Polizei brutal gegen Demonstranten vorgeht, versammeln sich jede Woche tausende Chilenen auf der Plaza Italia in Santiago. Sie singen »Chile ist aufgewacht«. Francesca Mendoza ist seit dem ersten Tag dabei, seit dem 18. Oktober 2019. Die 27-jährige Lehrerin trägt einen Fahrradhelm, eine Atemmaske und eine Plastikbrille gegen die Geschosse der Polizei.
Als am ersten Tag die Polizeiautos kamen, hatten sich die Leute schon mit Steinen bewaffnet. Mein erster Stein war für mich ein Stein der Erleichterung. Diese soziale Explosion in Chile kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Die ganze Unzufriedenheit, die Leute plötzlich rausließen, das war auch meine Unzufriedenheit.
Während der Diktatur wurde Chile zum Versuchslabor des Neoliberalismus. Bildung, Gesundheits- und Rentensystem sind privatisiert. Wer studieren will, muss zwischen 5.000 und 10.000 Euro pro Jahr bezahlen. Dabei verdient die Hälfte der Bevölkerung unter 500 Euro im Monat. Beim Aufräumen mit der Vergangenheit geht es aber nicht nur um wirtschaftliche Aspekte. Mendozas Vater war schon unter Pinochet Polizist. Weil die Tochter mitdemonstriert und Chaos veranstaltet hat, wie der Vater sagt, kam es im Oktober zum Streit.
Ich liebe meinen Vater sehr, aber in diesem Moment begann für mich diese Vaterfigur zu schwanken. Und ich dachte, wenn mein Papa heute so denkt, was hat er dann erst in der Diktatur gemacht?
Doch ihr Vater schweigt. Wie die meisten Militärs und Polizisten will er über die Vergangenheit nicht sprechen.
Ob er wirklich an Morden oder Folter beteiligt war, das weiß ich nicht.
Auf der Plaza Italia steht Pepe Rovano. Der 43-Jährige ist ebenfalls Sohn eines Polizisten und er hat über die Taten seines Vaters Gewissheit.
Mein Vater hat 6 Mitglieder der Kommunistischen Partei ermordet. Dafür wurde er 2007 zu 12 Jahren Haft verurteilt, hat aber nicht einen Tag im Gefängnis verbracht. Das nennt man Straflosigkeit.
Als Augusto Pinochet am 11. März 1990 zurücktrat, gab es in Chile keinen harten Bruch mit der Diktatur, sondern ein Übereinkommen mit den Militärs. Mit einem Amnestiegesetz hatten die Generäle vorgesorgt. Taten zwischen 1973 und 1978 konnten lange Zeit nicht bestraft werden. Davon profitierte Rovanos Vater, der 2007 verurteilt, aber schon wenige Monate später amnestiert wurde. 2015, auf der Beerdigung seines Vaters, trifft Rovano eine Entscheidung. Er gibt Interviews, die er mit seinem Vater geführt hatte, ans Gericht weiter. Damit kann der Prozess neu aufgerollt werden, um ihn posthum endlich zur Verantwortung zu ziehen. Ein Schritt zu mehr Gerechtigkeit, doch von vielen Verschwundenen fehlt bis heute jede Spur.
Die Militärs wissen, wo die Verschwundenen begraben sind. Es gibt einen Pakt des Schweigens. Warum sagen die uns nicht, wo sie sind? Um ihnen eine Blume ans Grab zu legen. Denn wenn man dieses Verschwinden nicht beendet, wird der Schmerz vererbt, von Generation zu Generation.
Am 26. April stimmt Chile darüber ab, ob die Verfassung aus der Diktatur durch eine neue ersetzt werden soll. Die Chilenen werden an diesem Tag nicht nur über ihre Zukunft entscheiden, sondern auch über den Umgang mit ihrer Vergangenheit.
Chiles langer Abschied von der Pinochet-Diktatur. Der Beitrag war das von Felix Wellisch. Gleich nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere mit Regina Brinkmann und dem Thema Studienabbrecher. Weniger Lebenszufriedenheit, niedrigeres Einkommen lautet die These. Sie können sich an der Sendung beteiligen. 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hier am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.